sind Anweisungen dir wichtig? Ich verstehe, dass einige Ecksteiner begabt sind. Sie sind auch mechanische begabt. Das heißt, wenn sie etwas Mechanisches anschaut, dann wissen sie sofort, was sie machen sollen. Zum Beispiel mit einem Motor. Es gibt einige hier, die einfach einen Motor anschauen könnten, einen Motor. Sie können den Motor ausbauen und wieder auseinanderbauen und alle die Teile verstehen und irgendwann in der Zukunft alle diese Teile zurücksetzen. Aber bei mir ist es einfach nicht der Fall. Auch mit dem Computer. Wenn ich versuche, etwas auseinanderzubauen, dann brauche ich unbedingt Anweisungen damit. Es passiert bei mir nicht, dass ich einfach das Ding auseinanderbaue und dann in der Zukunft wieder etwas Lebendiges habe. Alles, was ich anfasse in dieser Weise, ohne Anweisungen, ist einfach tot. Es gibt keine Hoffnung mehr in dieser Weise, außer dass ich ein Wissen habe, das nicht von mir kommt. Es gibt irgendwo, auch mit einem Motor zum Beispiel, wir fahren mit einem VW T5. Wir haben viel Probleme mit dem VW gehabt. Und irgendwo gibt es einen Erfinder, nicht wahr? Und er saß am Tisch einmal in der Vergangenheit und er hat diesen Motor geträumt. Und er hat alles aufgezeigt und er hat alles geplant. Und wenn wir versuchen, etwas mit dem Auto zu machen, dann brauche ich unbedingt Wissen von außen. Etwas, das ich nicht verstehe. Aber das Wissen bekomme ich und dann bin ich fähig, etwas mit dem Motor zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Und nach meiner Meinung ist diese Erkenntnis, diese Weisheit so wichtig. Sonst komme ich nicht weiter mit dem Motor oder mit dem Computer. Und wir haben eine ähnliche Lektion, wenn es um das geistliche Leben geht. Und das werden wir auch heute in Markus 4, 1 bis 12 anschauen. Ihr könnt schon Markus 4 aufschlagen. In diesem Text werden wir sehen, wie Jesus uns ein Wissen gibt oder Weisheit gibt. Er lehrt uns etwas, das wir niemals wissen würden, wenn Jesus uns nicht diese Wahrheit gegeben hat. Es gibt viele Sachen im Leben, wo wir denken, ja, das schaffe ich. Es gibt viele Sachen im Leben, wo wir einfach etwas anschauen und wir denken, ja, ich verstehe, ich komme vorne ich kann weitergehen mit dieser Wahrheit. Ich kann einfach alles schaffen in diesem Bereich, was ich schaffen muss. Aber wenn wir über das Herz reden der Menschen, wenn wir über Menschen reden, wenn wir sehen, wie das Wort Gottes funktioniert mit Menschen, dann brauchen wir unbedingt Anweisungen von außen. Dann brauchen wir unbedingt ein Wissen oder eine Weisheit von außen, wo Gott uns eine Wahrheit gibt oder Wahrheiten gibt, die wir unbedingt brauchen, wenn wir einfach mit dem Leben umgehen möchten. Und das werden wir hier im Text sehen heute in Markus 4, 1 bis 12. Ich werde zuerst den ganzen Text vorlesen und dann werden wir Stück für Stück durch den Text heute Morgen arbeiten. Und in diesem Text heute, Markus 4, 1 bis 12, werden wir zwei Lebenslektionen sehen, die uns motivieren, richtig mit dem Evangelium umzugehen. In diesem Text heute sehen wir zwei Lebenslektionen, die uns motivieren, richtig mit dem Evangelium umzugehen. Es kann sein, dass eine dieser Bibelstelle predigt und noch mehr Lebenslektionen hat. Aber die zwei finde ich vom Text wichtig. Lass mich den Text vorlesen und dann werden wir die zwei Lebenslektionen entdecken und anschauen. Der Text sagt hier in Markus 4, 1, und wiederum fing er an, das heißt Jesus, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre, Hört zu, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel. Und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm, und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als aber er allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölften über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reichs Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteilen, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünde vergeben werden. So ist der Text für heute Morgen. Und ganz am Anfang hier im Text lesen wir und wiederum. Das heißt nochmal, Jesus hat schon gelehrt. Das haben wir schon entdeckt in Markus 1, 2 und 3. Nicht wahr? Jesus hat oft gelehrt. Wir haben auch hier bei der Steingemeinde gesagt, dass er von der Schrift, dass er mit Vollmacht gelehrt hat. Er hat eine bestimmte Vollmacht, die andere Männer, eine Autorität, die andere Männer nicht gehabt haben. Und wir lesen auch in Markus 3, 9, einfach im Kontext hier von dem Text heute. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereit zu halten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Jesus hat schon eine große Gruppe bei ihm gehabt. Er hat gelehrt, er hat auch schon einmal in dieser Geschichte von Markus auch ein Schiff oder ein Boot benutzt als Kanzel, um zu predigen. Und wir sehen auch in Markus 3, dass so viele gesehen haben und gehört haben, was Jesus getan und gesagt hat, dass sie ihm gefolgten. Nicht in einer Weise, wo wir sagen würden, dass sie gläubig waren, aber so viele kamen zu Jesus, um zu hören, was er lehrt, und auch zu sehen, die viele Wunder, die er macht. Er hat schon oft gelehrt, er hat die Wahrheit gegeben, viele möchten ihm hören. Und dann sehen wir hier auch in Markus 4, 1, und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich auf den See darin niedersetzt. Ziemlich interessant auch zu sehen hier. Wir können auch, besonders in unserer Zeit, können wir sofort denken, warum? Warum ist es nötig, dass Jesus in einem Schiff oder in ein Schiff einstieg und dass er von diesem Schiff predigt? Wir sagen, besonders die Generation, die ziemlich jung ist, die sagen, warum hat er kein Mikro einfach benutzt? Natürlich, damals hat Jesus kein Mikro gehabt, aber was sehr interessant ist, auch in dieser Geschichte, ist, dass wenn Jesus hier am See auch auf einem Boot war oder einem Schiff war und gelehrt hat, und auch, was wir hier im Text gesehen haben, und das ganze Volk war am See auf dem Land, wenn auch alle diese Leute rumherum saßen, so wie in einem Stadion, wo Jesus ein bisschen niedriger war auf dem Wasser und alle die Leute rumherum und sie gehen einfach, sie gehen auf von ihm. Dann hat er eine Gelegenheit zu predigen in einer Weise, wo auch seine Stimme sehr laut würde. Nicht, dass seine Stimme lauter war, aber es war so eine super Gelegenheit für eine große Menge zu hören, was Jesus gelehrt hat. Und Gott hat in seiner Souveränität diese Sache so organisiert, dass viele auch sagen, Kommentaren oder Bücher, die ich auch gelesen habe, einige sagen, dass diese Menge war die am größten Gruppe zu dieser Zeit, die Jesus oder zu der Jesus gepredigt hat. Eine große Menge von Leuten sind zu Jesus gekommen, um zu hören, was er zu sagen hat. Und eine super Gelegenheit hat er gehabt am See. Und auch wenn ich denke am See, ich denke an Wellen. Und ich denke, als ich ein Kind war, haben wir auch versucht, am Strand zu lehren. Es funktioniert nicht besonders gut, wenn viele Wellen dabei sind, weil die Wellen so laut sind, dass man nicht hören kann, was der Lehrer sagt. Aber das war auch nicht der Fall hier. Am See hier, es gibt manchmal Wellen. Das werden wir auch in Markus 4 sehen. Aber zu dieser Zeit, und ich habe auch das See besucht, es kann so flach sein, so ruhig sein. Und hier in diesem Moment hat Jesus eine super Gelegenheit, etwas Wichtiges zu lehren. Er hat eine Gelegenheit, in diesem Moment ein Wissen oder die Wissenheit weiterzugeben, die diese Menschen nicht wissen könnten, wenn Jesus diese wichtige Wahrheit nicht weitergegeben hat. Und hier kommt diese Wahrheit von Jesus. Ja, aber bevor wir die Wahrheit anschauen, ich möchte auch am Kontext denken und ich möchte euch zurück zum Kontext führen und ich möchte, dass wir uns erinnern, dass dieser Tag sehr beschäftigt war. Habt ihr schon vergessen, was Jesus gemacht hat in Markus 3? Ich verstehe auch, dass wenn wir Woche nach Woche predigten, auch von verschiedenen Männern, manchmal vergessen wir, was wir schon gehört haben. Aber in Markus 3, Vers 13, sehen wir, dass Jesus auf den Berg stieg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. Jesus hat die 12 gewählt. Und er hat diese Gruppe von bestimmten Männern zusammengebracht für den Dienst. Und nachdem Jesus diese Gruppe zusammengebracht hat oder gerufen hat, sehen wir in Markus 3, 20, und sie traten in das Haus und es kam nochmals eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen könnten. Erinnert ihr euch, dass wir diesen Text schon in der Gemeinde gepredigt haben? Ja, natürlich, wir erinnern uns alle. Wir haben den Vers auswendig gelernt sogar. Aber es war beschäftigt bei Jesus in seinem Dienst zu diesem Moment. Er hat viel getan, er hat eine Gruppe von Leitern zusammengebracht, er hat auch gepredigt und hier kommt so eine große Volksmenge. Er war so beschäftigt am Dienen, dass er keine Pause gehabt hat, um zu essen, was ich mir nicht vorstellen kann. Auch in Vers 21, und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, erinnert ihr euch, sie haben die Idee gehabt, seine Familie, seine Freunde haben auch diese Idee gehabt, wir sollen Jesus retten. Er ist zu weit gegangen, er macht zu viel, er ist zu beschäftigt, lasst uns Jesus ergreifen, lasst uns ihm einfach hochheben und wir werden ihn wegnehmen, um ihn zu retten. Die haben so eine Idee gehabt, weil Jesus so beschäftigt war. Und an diesem Tag auch, in Vers 22, und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabkommen waren, sprachen, er hat den Beelzebub und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Was für ein Tag. Er war beschäftigt am Dienen. Er hat viel getan, er hat viel gelehrt und seine Familie denkt, er ist von Sinnen. Und auch die religiösen Leiter haben auch ihm gesagt, von Satan schaffst du alles, was du machst. Er hat viel Widerstand in diesem Moment. Es war ein Tag, der sehr beschäftigt war. Und wir sehen auch in Markus 3, dass Jesus auch ein bisschen mehr gelehrt hat. Aber wir kommen zum Kapitel 4 und wir sehen, dass Jesus immer noch am Dienen war. Er hat noch keine Pause genommen. Er hat einfach weitergegangen mit dem Dienst. Und diese Lektion ist nicht eine von den zwei Lektionen, Lebenslektionen für heute, aber wir können vielleicht auch eine kleine Randnotiz machen. Wenn wir einfach hier sehen, dass Jesus beschäftigt war, und ich verstehe auch, dass Jesus einzigartig ist, dass er anders ist, aber er dient auch dazu als Beispiel für uns. Er war beschäftigt, aber er war auch ständig am Dienen. Und manchmal haben wir auch schlechte Tage, nicht wahr? Aber was für eine schwere Tage hat Jesus hier gehabt, und er war immer noch bereit, um zu dienen, um zu lehren, zu der größten Gruppe, die er schon gehabt hat. Und manchmal denken wir, wenn wir einen Tag haben, der beschäftigt ist, oder manchmal, wenn wir einen Tag haben, der ziemlich schlecht ist, dann denken wir, vielleicht soll ich nicht zur Gemeinde gehen. Nein, ich gehe nicht zum Hauskreis heute Abend, weil es der Tag zu beschäftigt war. Ich verstehe auch, dass wir Sterblichen sind. Manchmal brauchen wir eine Pause. Aber diese Einstellung, die Jesus auch gehabt hat, ist uns hilfreich. Einfach zu sehen, dass er ständig am Dienen war. Er war bereit auch zu Menschen zu helfen. Und manchmal brauchen wir auch einfach Hilfe von der Gemeinde, aber wir legen diese Gelegenheit ab und denken, ja, es war zu schlimm, es war zu beschäftigt. Aber das ist nicht, was wir in Jesus sehen. Als Rennnotiz. Dann kommen wir zurück hier zum Text und sehen wir, was Jesus gelehrt hat. Sogar wenn der Widerstand von den religiösen Leitern sehr groß war. Es war so groß, auch im Kontext in Markus 3,6, dass wir sehen, dass einige möchten ihn umbringen. In Markus 3,6 lesen wir, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. So viel Widerstand hier in diesem Moment. Aber vergiss nicht, dass einige ihm gefolgt haben. Auch im Kontext in Markus 1,18, als Jesus Simon und Andreas rief, lesen wir, dass da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Wir haben auch Levi als Beispiel hier im Kontext, der Jesus gefolgt hat. Und Markus zeigt uns etwas Neues hier in diesem Text, in Markus 4, ab Vers 2. Und er, Jesus, als er diesen Widerstand sieht, als er auch sieht, dass einige glauben, dass einige ihm folgen, lesen wir Vers 2 von Markus 4. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre. Dann haben wir das Gleichnis. Aber es ist interessant, dass hier in der Geschichte, dass Markus uns zeigt, dass Jesus angefangen hat, in Gleichnissen zu lehren. Das bedeutet nicht, dass wir Markus nicht etwas wie ein Gleichnis gesehen haben. Das haben wir gesehen, aber hier beginnt Jesus das Gleichnis oder die Gleichnisse als Lehrmethode zu nutzen. Er beginnt diese Lehrmethode zu nutzen, und das werden wir auch erklären in einer Minute. Aber Jesus hat diese Methode benutzt, ein Gleichnis zu nutzen. Und dann sollen wir auch die Frage stellen, was ist überhaupt ein Gleichnis? Was ist ein Gleichnis? Und viele kennen diese Lehrmethode schon. Aber ein Gleichnis ist einfach eine irdische Geschichte mit himmlischer Wahrheit. Ziemlich einfach zu verstehen, nicht wahr? Wir haben eine Geschichte, die ziemlich einfach ist, die aus dem normalen Leben kommt. Aber durch diese Geschichte in einem Gleichnis nutzt der Lehrer, hauptsächlich in diesem Kontext Jesus, er nutzt diese normale Geschichte vom Leben, um etwas Geistliches, etwas Himmlisches zu lehren. Und normalerweise in einem Gleichnis finden wir nur einen Punkt. Das Gleichnis hat eine klare Bedeutung mit nur einem großen Punkt, den wir verstehen sollen. Und etwas hat sich verändert hier im Dienst Jesu. Er hat schon mit Vollmacht gelehrt. Er hat viel erklärt schon. Er hat gelehrt, aber in diesem Moment hat er seine Methode verändert. Er hat auch hier gesagt, in Vers 3, als er beginnt, das Gleichnis zu geben oder in Gleichnissen zu lehren, er sagte einfach, hier in Vers 3, hört zu. Die ersten Worte in Vers 3, die wurden auch gute Worte unterzustreichen, falls ihr in der Bibel schreibt. Hört zu. Hört zu, hat Jesus hier gesagt. Zu wem? Mit wem redet ihr hier? Nur die 12 oder eine kleine Gruppe? Nicht hier im Kontext. Erinnert ihr euch, wir haben eine große Volksmenge hier am See und Jesus war am Schiff und er hat gesagt, hört zu. Ich habe etwas Wichtiges zu lehren und Jesus möchte, dass du zuhörst. Hier ist tatsächlich der Befehl im Text, den wir haben. Hört zu, wir sollen zuhören. Er hat etwas zu lehren und wir sollen die Ohren haben zu hören. Und ich würde auch sagen, dass es hervorragend ist, wie Jesus diese Idee oder diese zwei Ideen zusammenbringt. Er sagt hier, hört zu. Und als Jesus die Aufmerksamkeit der Zuhörer erfordert, lehrt er auch, warum einige nicht zuhören können. Das werden wir im Gleichnis sehen. Jesus hat gesagt, hört zu. Er möchte die Aufmerksamkeit der Zuhörer haben. Aber als er sagt, hört zu, wird er lehren über das Hören. Sehr interessant, nicht wahr? Mindestens finde ich es interessant. Der einzige Befehl in Verse 1 bis 34 in Markus 4 ist zuhören. Und hören bedeutet auch, dass wir etwas tun, nicht wahr? Wir haben diese Wahrheit in den letzten Predigten gehört. Wenn wir hören in einem biblischen Sinn, Gott möchte, dass wir nicht nur hören, was auch oft passiert, besonders heute. Habt ihr schon ein Gespräch gehabt und gleichzeitig etwas am Computer gemacht habt oder auch vielleicht redet ihr am Handy, aber ihr macht etwas anderes nebenbei, das Abendbrot vorbereitet oder vielleicht etwas anderes. Und manchmal können wir hören, aber wir passen nicht auf. Wir sind nicht 100% dabei. Das passiert manchmal und dann stellt eine zu uns eine Frage und dann kommt die Pause, nicht wahr? Habt ihr schon diese Erfahrung gehabt? Hey, was hältst du davon? Und dann, wenn wir nicht hören, tatsächlich hören, dann stellen wir die Frage. War das eine Frage? Natürlich, weil wir nicht aufgepasst haben. Und wenn wir in einem biblischen oder in einer biblischen Weise zuhören, in diesem Kontext, dann würden wir nicht nur das Gleichnis lesen und sagen, was für eine schöne Geschichte für die Kinderstunde. Wir würden nicht nur dieses Gleichnis anschauen und sagen, oh ja, wenn wir in der Kinderstunde diese Lektion lehren, dann kann ich auch vier Arten von Samen bringen, dann kann ich auch vielleicht ein bisschen Erdboden bringen, dann vielleicht kann ich etwas schaffen mit den Kindern. Nein, Gott möchte, dass wenn wir diese Worte von Jesus hören, dass wir aufpassen, dass wir verstehen, was er sagt und dass wir etwas auch im Leben verändern, damit wir der Wahrheit folgen. Und wenn wir dieser Wahrheit folgen, dann werden wir auch Gott folgen. Und das ist, was wir hauptsächlich machen möchten in der Eckstein-Gemeinde. Wir möchten Gott folgen. Und heute ist es so nötig, dass wir die Wahrheit von außen von Jesus bekommen, nicht wahr? Es gibt so viele heute, vielleicht war es immer so, aber was ich sehe heute, ist so viele, die ihre eigenen Gedanken haben. Die sind so unterschiedlich in der Welt auch. Aber wir passen nicht auf und wir hören nicht vom Gott, vom Herrn. Und heute müssen wir zurück zu diesem Punkt kommen, wo wir sagen, nein, wir werden einfach Gott folgen. Und Jakobus hat auch für uns geschrieben in einer Bibelstelle, die wir vielleicht gut kennen, in Jakobus 1, 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrogen. Gott möchte, dass wir diese Wahrheit hören und dass wir diese Wahrheit anwenden. Und wenn wir hören, dann sollen wir etwas anderes tun. Schön. Dann kommen wir endlich zum Gleichnis hier. Und in diesem Gleichnis werden wir eine Wahrheit sehen. Einige haben nicht die Ohren zu hören. Einige haben nicht die Ohren zu hören. Und Jesus nutzt das Gleichnis, um diese Wahrheit zu lehren. Aber ich möchte euch eine Frage kurz stellen. Was für ein Zuhörer bist du? Was für ein Zuhörer bist du? Das sollen wir auch uns selbst fragen, als wir durch das Gleichnis arbeiten. Und wir sollen auch erkennen, dass wir, und hier ist die erste Lebenslektion, die wir vom Text bekommen, wir sollen demütig Zuhörer sein. Sei ermutigt, demütig zu zuhören. Lasst uns ein bisschen durch den Text arbeiten, dann kann ich auch erklären, wie wir demütig zuhören können. Jesus hat gesagt in Vers 3, hört zu, siehe. Und er sagt hier zweimal, er hat zuerst gesagt, hört zu, und dann sagt er hier, siehe, er möchte so, dass er unsere Aufmerksamkeit hat. Und dann gibt er oder erklärt er dieses Gleichnis. Der Seemann, und es gibt einige Worte hier, die für einen Amerikaner ziemlich schwer auszusprechen sind. Und ich tausche einige Worte immer aus in meinem Kopf. Seemann und Samen. Puh, ist ganz einfach für euch alle, nicht wahr? Okay. Der Seemann ging aus, um zu sehen. Was auch sehr schön ist, wie ich gesagt habe, ein Gleichnis ist eine Geschichte vom normalen Leben. Und für uns denken wir, Seemann, wann war das letzte Mal, dass du einen Seemann gesehen hast? Ein Seemann? Nie? Vielleicht, was haben wir heute? Große Technik, nicht wahr? Aber das haben wir gerade eben gesehen. Vielleicht ein bisschen außerhalb Berlin, aber das haben wir gesehen, nicht wahr? Es gibt so viele Felder rumherum. Und was haben alle die Bauern in den letzten Wochen gemacht? Sie haben alles, hier ist auch ein Wort, das ziemlich schwer ist, gepflückt. Wo mit Traktor der Bauer die Erde einfach bereit macht für die Samen. Das haben alle Bauern gemacht in den letzten Tagen. Und dann kommt auch dieser großen Traktor mit so einem Anhänger. Und es gibt viel Samen im Anhänger. Und sie fahren einfach rumherum, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und sie säen die Samen ohne Seemann. Versteht ihr, was ich meine? Heute haben wir Traktor. Damals, wie viele Traktoren haben sie gehabt? Was für große Technik haben sie gehabt? Nichts in dieser Weise. Was haben sie gehabt damals? Ein Beutel, eine Tasche. Und ein Seemann ist rausgegangen, genau wie wir gerade eben gelesen haben. Und als er ging durch den Feld, hat er einfach Samen als Seemann vom Beutel oder von dieser Tüte rausgenommen und er hat die gestreut, überall. Das war seine Arbeit, Samen zu streuen. Links, rechts, überall, hoch, runter, überall. Samen zu säen, das war seine Arbeit. Und es war den Zuhörer bekannt. Es war total normal im Leben. Sie könnten sogar vielleicht, es war nicht schwer vorzustellen, was Jesus meinte hier. Diese Geschichte kommt von normalen Leben. Sie war den Zuhörer bekannt. Der Seemann nimmt einen Beutel voll mit Samen und er wird die Samen streuen im Feld. Und hier in der Geschichte, wie ich gesagt habe, normalerweise in einem Gleichnis haben wir nur einen Punkt, einen geistlichen Punkt, das wichtig ist. Es ist nicht immer der Fall, dass wenn wir durch ein Gleichnis arbeiten, dass wir keinen Teil nehmen muss und herausfinden, wer ist das und was macht er. Wir können zu weit gehen in dieser Weise. Aber was wir hier auch sehen, ist, dass der Samen, Seemann hauptsächlich Jesus ist. Weil er die frohe Botschaft schon verkündigt hat. Das war sein Dienst. Er hat das Evangelium verkündigt und das ist, was er meint hier. Er verkündigt das Evangelium und das ist, was er getan hat. Auch wir können sagen, dass jeder, der das Evangelium verkündigt nach Jesus, ist auch in einer Weise ein Seemann, das Evangelium weiterzugehen. Und durch diese Geschichte, die diese Leute gut kennen, haben sie etwas gelernt. Und hier kommt der nächste Punkt der Geschichte des Gleichnisses. Und in Vers 4, es geschah, als er sehte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Und wir kennen das Gleichnis ziemlich gut oder diese Geschichte ziemlich gut. Wir verstehen, dass wir vier Arten von Ackerboden haben. Und hier zu diesem ersten Boden lesen wir, dass der Seemann Samen gestreut hat. Er hat die geworfen. Und einige oder etliche an den Weg fiel. Und das kennen wir vielleicht auch heute. Es gibt viele Wege über Erde, die wir auch in Berlin sehen, aber auch vielleicht ein bisschen außerhalb Berlin, Feldwege zum Beispiel. Es gibt, wo wir wohnen, ich kann mir total vorstellen, wie in einem Dorf oder zwischen zwei Dörfern haben wir Felder. Und es gibt diese Feldwege, wo viele spazieren gehen, besonders dieses Jahr, nicht wahr? Wenn wir im Oktober 22 haben am Tag, das machen viele. Sie gehen einfach zum Fuß, den Nachmittag verbringen sie draußen und sie gehen vom Dorf zu Dorf oder durch die Nachbarschaft. Und wo sie treten, sehen wir einen Weg, nicht wahr? Und wir sehen, dass diese Erde auf diesem Weg gedrückt ist, ziemlich hart ist. Und besonders dieses Jahr, wo wir nicht so viel Regen haben, nichts ist matschig momentan, alles ist hart. Und wir können uns vorstellen, dass vielleicht auch heute, wenn eine Person Rasensamen nimmt und Rasensamen auf diesem Weg streut, dass morgen werden wir diese Samen nicht sehen. Warum? Weil, wie wir hier auch lesen im Text, der Weg so hart ist, dass diese Samen nicht in die Erde gehen. Die legen einfach auf. Die sind alle diese Samen sind da für die Vögel zu fressen. Das lesen wir auch im Gleichnis. Die sind einfach offen. Die sind nicht versteckt in der Erde. Sie haben keinen Schutz. Und die Vögel, wie auch immer, die Vögel kommen und sie fressen alles auf. Und es geschah, als er sehte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. In dieser Weise waren die Samen schlecht. Haben wir ein Problem gehabt mit den Samen? Überhaupt nicht. Wir lesen hier auch im Gleichnis, dass wir kein Problem mit dem Seemann haben. Er hat seine Arbeit gut gemacht. Es passiert einfach so, dass auf diesem Weg die Erde hart war und die Samen kommen nicht in die Erde rein und die Vögel haben alles aufgegessen. Dann haben wir den zweiten Boden, Ackerboden, in Vers 5 und 6. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hat, verdorrte es. Auch ein Punkt, der ziemlich einfach zu verstehen ist. Aber auch, was ich gelesen habe, was passiert hat auch in dieser Region. Es gab Felder, wo ein bisschen Erde, Mutterboden, ganz oberflächlich war. Aber nicht so tief runter war eine Schicht von Stein. Und was passiert oft mit solchen Feldern? Die Samen haben Erde gehabt, damit sie auch in die Erde reinkommen. Es war kein Problem mit den Vögeln, mit diesem Boden. Die Vögel haben nicht die Samen aufgegessen. Die Samen haben eine Gelegenheit auch gehabt zu wachsen. Und auch die erste Gelegenheit war ziemlich schön, weil wenn die Steine unter waren und dann haben wir so eine Schicht von Mutterboden gehabt oder gute Erde gehabt, dann war auch früh im Jahr diese Schicht feucht und auch ziemlich warm. Und diese Pflanzen sind schnell aufgewachsen, aber dann kam ein Problem. Was war das Problem? Weil es keine tiefe Erde hat. Es war unmöglich für die Wurzeln tief zu gehen für die Pflanze. Es war unmöglich, diese gute Wurzel zu haben, und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Diese Pflanzen haben keine gute Gelegenheit gehabt, weiterzuleben, weil die Sonne einfach zu stark war und sie haben nicht die Wurzel, nicht das Wasser, die sie gebraucht haben, um zu leben, und es verdorrte, lesen wir. Zwei Boden haben wir gesehen, dass der erste Boden war nicht fruchtbar, hat keine Frucht hervorgebracht, weil der Boden zu hart war. Der zweite Boden haben wir gesehen hier, es war nicht tief genug, um Früchte hervorzubringen. Keine Pflanze beim ersten Boden, keine Pflanze oder vielleicht Pflanze am Anfang, dann einfach alles ausgebrannt beim zweiten Boden. Und dann in Vers 4 sehen wir den dritten Boden. Und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und das kennen wir auch vielleicht. Wir sind einfach begabt zu Hause. Und auch, ich würde sagen, meine ganze Nachbarschaft ist begabt, Brennnessel zu bekommen. Irgendwie, es ist so einfach. Wir sind auch mit den Kindern, bevor Sommer tatsächlich angefangen hat, oder vielleicht war es schon Juni, aber wir sind rumherum gegangen und es gibt ein paar schöne Bäume. Ich würde nicht sagen, dass wir einen Wald haben in der Nähe von uns, aber eine Strecke mit Boden. Es gibt auch einen Weg, durchzuwandeln, spazieren zu gehen. Und dann haben wir überall Unkraut gesehen. Wir haben überall Brennnessel gesehen. Dann haben wir auch uns die Frage gestellt, warum Brennnessel und nicht etwas Schönes wie Erdbeeren oder Himbeeren oder Entrecote? Ich bin mir nicht sicher, warum Gott nicht es geschaffen hat, dass wir einfach spazieren gehen könnten und etwas Schönes sehen. Weil ich bin, wenn es um den Garten geht, bin ich nicht begabt. Aber wir sehen hier, wir sehen im Leben, wir sehen hier im Text auch diese Unkraut und diese Pflanzen mit Dornen, sie wachsen einfach so. Und sie nehmen den Platz, sie nehmen das Wasser, die nehmen auch die Nahrungsmittel von den anderen Pflanzen, die wir tatsächlich haben möchten. So ist es im Leben. Und Jesus hat diese Lektion oder diese Illustration gebraucht oder benutzt, um zu zeigen, dass einige Samen so einen Boden gehabt haben. Und es kann sein auch, dass diese Pflanze auch in die Erde reingegangen sind, dass sie auch Wurzeln gehabt haben, dass sie auch aufgewachsen sind. Aber die Konkurrenz war zu stark. Sie haben keine Gelegenheit als Pflanze, gut aufzuwachsen und Früchte hervorzubringen. Jesus hat auch gesagt hier, für die Samen, die diesen Boden getroffen haben, es brachte keine Frucht. Und dann haben wir den vierten Boden in Markus 4, 8. Und andere Samen, meint er, und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Diese Pflanzen haben das Ziel erreicht. Sie haben einen guten Boden gehabt, sie haben tiefe Wurzel gehabt, sie haben Wasser und Nährung bekommen, um zu wachsen, und sie haben so gute Früchte hervorgebracht. Vier verschiedene Böden haben wir hier in der Geschichte, aber nur eins davon hat tatsächlich Frucht hervorgebracht. Aber erinnert ihr euch, was ich am Anfang gesagt habe? Jesus hat diese Geschichte benutzt, um etwas Himmlisches zu lehren. Und wir sehen durch diese Geschichte, und was wir auch nächstes Mal in der nächsten Predigt sehen werden, Jesus hat diese Geschichte benutzt, um zu zeigen, dass er der Seemann ist. Und auch, wir können auch sagen, dass jeder, der das Evangelium weitergibt, jede Person, die das Evangelium verkündigt, ist auch in einer Weise ein Seemann. Und die Samen, die wir haben zu säen, ist das Evangelium. Und der Seemann in dieser Geschichte ist nicht der Hauptschauspieler. Die Samen sind auch nicht die Hauptschauspieler in dieser Geschichte. Der Boden ist. Und Jesus möchte uns zeigen, dass sogar wenn der Seemann Jesus ist und wenn er das Evangelium verkündigt, nicht alle werden diese Botschaft hören und Jesus folgen. Nicht alle werden zum Glauben kommen. Und es ist nicht von Jesus abhängig, ich würde auch sagen, es ist nicht von der heutigen Prediger oder Verkündiger abhängig, es ist auch nicht von den Samen abhängig. Es ist von dem Boden abhängig. Ist der Boden bereit, diese frohe Botschaft anzunehmen und darauf zu reagieren? Und wie ich gesagt habe, eine Lebenslektion, die wir von diesem Gleichnis bekommen, ist, dass wir demütig zuhören müssen. Wir müssen demütig zuhören. Wir möchten, dass wir weich sind in diesem Bereich. Ich verstehe auch, dass wenn Jesus diese Geschichte erklärt, oder vielleicht wenn er später in der Geschichte die Wahrheit erklärt, dass er eine Lektion bestimmt für Gläubigen hat. Und wir als Ecksteiner, als Gläubigen, sollen wir auch aufpassen, dass wir demütig bleiben. Es ist einfach vielleicht zu sagen, oh, natürlich, ich bin zum Glauben gekommen, weil ich schon ich habe schon bekehrt. Ich habe schon Buße getan. Und natürlich bin ich vom vierten Boden hier in der Geschichte. Aber wir möchten aufpassen, dass wir demütig zuhören. Jesus hat gesagt in Vers 3, hört zu. Und das möchten wir machen. Und wir möchten immer weich bleiben. In Sprüche 3, 34 hat Gott gesagt, wenn er auch spottet über die Spotter, so gibt er Gott doch den Demütigen Gnade. Und wir möchten demütig bleiben, dass wir immer bereit sind, von Gott zu hören, in diesem Zustand sind, sein Wort anzunehmen. Und dann müssen wir auch verstehen, wenn Gott sagt hier durch dieses Gleichnis, dass viele nicht bereit sind, das Evangelium zu hören und Buße zu tun. Dann sollen wir auch demütig bleiben und nicht sagen, ach, gute Ding, dass ich vom vierten Boden bin. Gute Ding, dass ich mein Herz einfach vorbereitet habe. Wir sollen einfach dankbar sein und wir sollen demütig bleiben und zum Gott sagen, Herr, danke, dass du mich so vorbereitet hast, dass ich bereit war, das Evangelium zu hören. Wir sollen, müssen demütig bleiben. Aber es gibt auch eine zweite Lebenslektion zu lernen. Hier von dieser Geschichte. Diese Lektion sehen wir in Verse 10 bis 12. Aber ich habe hier auch in Vers 9 hat Jesus gesagt, und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wieder sehen wir, wie der Schwerpunkt auf das Zuhören liegt. Und in Vers 10 hat Jesus gesagt, oder haben wir lesen hier, wie Markus aufgeschrieben hat, als er aber allein war, dann merkt ihr auch, dass der Kontext sich verändert hat. Am Anfang war Jesus mit einer großen Volksmenge und jetzt in Vers 10 sehen wir, dass Jesus allein war mit den Zwölfen und ein paar anderen auch. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Sie haben diese Geschichte gehört, diese Geschichte vom normalen Leben haben sie gehört. Dann haben sie ein paar Fragen dazu. Und dann sprach Jesus in Vers 11,
Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteilen, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünde vergeben werden. Es gibt einen neuen Kontext hier, oder einen neuen Kontext, und Jesus ist mit seinem Jüngern. Und er nutzt hier, oder er benutzt hier Jesaja 6, 9 bis 10, um einen Punkt zu sagen, etwas zu erklären. Das Geheimnis hier, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes. Ein Geheimnis war etwas, das sie nicht wissen können, wenn Gott es nicht offenbart. Das habe ich auch gesagt, bei mir mit dem Motor. Es gibt viele Sachen, die ich einfach nicht herausfinde selbst. Ich brauche etwas von einem anderen. Und das brauchen wir hier in einem geistlichen Sinn. Und das Geheimnis ist etwas, das wir nicht erkennen können, dass wir nicht wissen können, wenn Gott uns nicht es offenbart. Aber hier haben wir Infos von Gott. Hier haben wir eine Weisheit von Gott oder eine Wahrheit von Gott. Und jetzt ist es nicht etwas, das wir nicht wissen, sondern etwas, das wir wissen. Und hier ist die Tatsache. Wenn eine Person nicht das Herz hat, um das Evangelium zu empfangen, wird diese Person nicht zum Glauben kommen. Wenn eine Person nicht das Herz hat, um das Evangelium zu empfangen, wird diese Person nicht zum Glauben kommen. Und hier im Kontext haben wir auch gesehen, dass viel sogar nicht nur Jesus abgelenkt haben, aber auch, was wir in Kapitel 3 gesehen haben, die Pharisäer haben gegen ihn gekämpft, gegen Jesus, gegen das Evangelium gekämpft. Sie haben auch, was wir gelesen haben in Markus 3, sie haben gesagt, dass was er getan hat, nicht von Gott kommt, sondern von Satan. Und Jesus kommt zu einem Punkt hier, wo er das Gleichnis lehrt und er sagt, hier ist der Fall. Sie kämpfen gegen das Evangelium so, dass jetzt lehre ich mit Gleichnissen. Und sie werden einfach nicht verstehen. Sie sind so hart. Sie sind so zu einem Punkt gekommen, dass ich noch mehr Wahrheit zu geben habe. Aber wenn ich diese Wahrheiten gebe, dann werden sie einfach nicht verstehen. Sie werden hören die Worte, die ich sage, aber sie werden diese himmlische Wahrheit einfach nicht verstehen. Ob eine Person das Evangelium hört, an das Evangelium glaubt und Jesus folgt, hat viel mehr zu tun mit dem Zustand des Herzens dieser Person vor dem Herrn als mit dir als Verkündiger des Wortes oder auch mit der Gemeinde oder mit den Umständen im Leben. Ob eine Person das Evangelium hört, an das Evangelium glaubt und Jesus folgt, hat viel mehr zu tun mit dem Zustand des Herzens dieser Person vor dem Herrn als mit dir oder als Verkündiger oder als mir, als Prediger oder als, mit uns, als eine Gemeinde. Und die zweite Lebenslektion, die wir haben von diesem Text oder die ich euch erkläre von diesem Text, ist, dass wir ermutigt sein sollen, mutig zu reden und das Evangelium weiterzugeben. Wir sollen nicht dieses Gleichnis lesen und sagen, vielleicht ein Viertel von der Volksmenge wird zum Glauben kommen, ich höre auf. Warum soll ich das Evangelium verkündigen? Das ist nicht, was Jesus möchte. Das ist nicht, was er erledigen möchte mit diesem Gleichnis. Jesus möchte, dass wir ermutigt sind, mutig zu reden. Dass wir auch bereit sind zu denken, Herr, es wird passieren, dass irgendwo hier in der Welt, in unserer Umgebung, es gibt einige, die zu dem vierten Boden gehören. Und die wollen wir finden, die wollen wir erreichen. Lasst uns wie der Seemann das Wort Gottes, das Evangelium, streuen. Überall, reichlich. Das hat auch mit Jesus passiert, nicht wahr? Er hat das Evangelium klar und deutlich verkündigt.
klarer hat sich das Evangelium verkündigen kann. Er war auch das Evangelium im Fleisch. Viele haben Jesus gesehen, viele haben Jesus gehört und viele sind nicht zum Glauben gekommen. Es hat mit Jesus passiert. Aber Jesus gibt uns den Befehl, den wir sehr gut kennen, in Matthäus 28, 18 bis 20. Mir ist gegeben alle Macht, hat er gesagt, im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Es hat mit Jesus passiert, dass er das Evangelium weitergegeben hat, oder er hat das Evangelium verkündigt und viele sind nicht zum Glauben gekommen. Es wird auch mit uns passieren. Aber wir sollen nicht enttäuscht sein. Wir sollen nicht einfach aufhören. Wir sollen nicht entmutigt sein und langsam in diesem Dienst vorangehen. Gott möchte, dass wir auch bereit sind, mutig durch dieses Gleichnis das Evangelium weiterzugeben. Heute haben wir etwas von Gott gelernt über das Evangelium und das Herz der Menschen. Und zum Vorteil, Jesus lehrt ab Vers 13, was er tatsächlich gemeint hat mit dem Gleichnis. Und wir werden diese Prinzipien weitersehen in der nächsten Predigt. Wir haben aber heute gelernt und gesehen, es gibt verschiedene Arten von Herzen in Menschen. Aber nur eine Art vom Herzen ist bereit, das Evangelium anzunehmen. Und in dieser Weise sollen wir demütig bleiben, wenn wir verstehen, dass Gott uns die Gnade gegeben hat, um zu hören. Und wir sollen auch mutig sein, um zu reden und das Evangelium weiterzugeben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir sind dir dankbar, dass wir auch Ohren haben, zu hören. Herr, wir möchten dir danken, dass wir auch das Evangelium gehört haben und dass wir von dir auch Glauben als Geschenk bekommen haben. Herr, wir verstehen auch, dass es so einfach ist, abgelenkt zu werden durch die Welt und durch die Umstände. Und das werden wir auch nächstes Mal sehen. Herr, es ist so einfach, auch der falschen Boden zu sein. Aber Herr, wir möchten, dass wir immer in einem Zustand bleiben, wo wir bereit von dir zu hören sind. Herr, wir möchten auch dir verherrlichen, wir möchten dir folgen, Herr, indem wir auch bereit sind, das Evangelium weiterzugeben. Und Herr, wir möchten nicht, dass wir langsam in diesem Dienst sein. Herr, wir möchten, dass du uns die Kraft gibst, die wir brauchen, weiterzugehen im Dienst. Herr, wir möchten von dir, oder wir brauchen von dir Gnade jeden Tag, damit wir auch die Wahrheit sehen und dass wir die Wahrheit glauben und dass wir auch bereit sind, das Leben zu verändern durch die Wahrheit auch, dass wir anders aussehen, nachdem wir die Wahrheit lernen und nachdem wir der Wahrheit folgen. Herr, sei mit uns, dieses Ziel zu erreichen. Amen.